D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wir gucken auf Saudi-Arabien. Manchmal ist das schwierig. Also wenn ich gucke, was ich heute am Schreibtisch gemacht habe, ich habe Wikipedia-Einträge gelesen, mehrere Sprachen, also zumindest Deutsch und Englisch, habe Agenturen zu den aktuellen Ereignissen im Land in Saudi-Arabien gelesen und mit Kollegen gesprochen, zumindest da auf Erfahrungswissen mal zurückgreifen. Und genau das würde ich jetzt auch gerne tun. Carsten Kühntop ist ARD-Korrespondent, momentan in Kairo, war viel im Nahen Osten unterwegs. Herr Kühntop, wenn wir mal auf Saudi-Arabien schauen, wie reist man denn zum Beispiel in dem Land überhaupt?
Also als Tourist können Sie eigentlich gar nicht reisen. Zumindest derzeit nicht. Ich war vor 5 Jahren im Urlaub mal dort, bin 2 Wochen lang kreuz und quer gefahren. Das ging nur, weil ich mit einer Reisegruppe unterwegs war, die einen Partner auf der saudischen Seite auch hatte. Das war alles staatlich sanktioniert. Individualtourismus war auch damals nicht möglich. Und mein Eindruck ist, dass derzeit eigentlich auch keine Touristenreisen nach Saudi-Arabien möglich sind. Sie brauchen also ein Visum zum Beispiel als Geschäftsreisender oder Sie brauchen ein Visum als Journalist. Letzteres ist sehr schwer zu kriegen.
Das wollte ich gerade fragen. Das ist wahrscheinlich die erste Hürde. Und ist das so klassisch embedded, also dass man jemanden von saudi-arabischer Seite an die Hand kriegt, der einem dann genau das zeigt, was man sehen darf?
Ich glaube nicht unbedingt. Man hat auch nicht so große Probleme, wenn man zum Beispiel für eine Zeitung unterwegs ist oder fürs Radio. Schwieriger ist es dann für Fernsehjournalisten, denn die sind ja deutlich sichtbar sozusagen als Team überall unterwegs und die brauchen im Prinzip für alles, was sie drehen wollen, eine separate Drehgenehmigung.
Jetzt haben wir bei der Staatsform vergangene Woche natürlich mitbekommen, dass die Monarchie sehr familien ist. Also nach Abdullah kam jetzt Salman, ist Jahrgang 1935, glaube ich. Und ich habe jetzt heute in den Agenturen gelesen, dass er sich auch wieder diesen Titel gegeben hat, Hüter der heiligen Stätten, auf Medina und Mekka damit auch geht. Warum kann sich so eine Familie über knapp 100 Jahre dermaßen stabil an der Macht halten?
Also in Saudi-Arabien ist im Prinzip, wenn Sie so wollen, geschichtlich gesehen aus einem Pakt hervorgegangen zwischen weltlicher und geistlicher Macht. Dieser Pakt, der wurde geschlossen Mitte des 18. Jahrhunderts zwischen dem Führer des Clans der Saud, das war ein gewisser Mohammed ibn Saud, und einem fundamentalistischen Prediger, Mohammed ibn Abdel Wahhab. Die haben sich beide damals zusammengetan. Der Prediger hat unterstützt, dass Saud den Herrschaftsbereich für seinen Clan ausbreitet und umgekehrt durfte der Prediger dann in diesem Herrschaftsbereich seine Lesart des Islam durchsetzen. Dass sich das zusammengetan hat, weltliche und geistliche Macht, das ist im Prinzip das Geheimnis dieses Erfolgs des saudischen Königshauses. Und das bedeutet eben auch, dass der König, der Saudische, eine religiöse Legitimität hat. Wir dürfen nicht vergessen, Saudi-Arabien ist das Ursprungsland des Islam.
Das heißt auch im Klartext, also das, was wir hier kennen, Trennung von Staat und Religion, das ist genau da nicht gegeben. Und damit hat man einen großen Einfluss, sowohl weltlich als auch geistlich, auf viele Bereiche der Gesellschaft. Oder warum festigt das so sehr?
Ja, es ist in der Tat so, dass es keine Trennung gibt zwischen Staat und Religion. Es gibt zwar seit 1992 ein Grundgesetz, das aber lediglich nur regelt, wie die Regierung funktioniert. Alles andere wird im Prinzip durch den Koran bestimmt, durch die Scharia, durch Traditionen, durch Gewohnheitsrecht. Also wenn Sie zum Beispiel Richter werden wollen, dann müssen Sie die Religionsgrundlagen studiert haben. Der Großmufti von Saudi-Arabien, das ist gleichzeitig der Vize-Justizminister des Landes und er gilt als der höchste Religionsgelehrte. Das ist also für die Saudis nicht zu trennen, Staat und Religion.
Heißt das auch, wenn wir mal auf so einen Schlüsselfaktor gucken, den man in westlichen Zivilisationen häufig hat? Also bei uns sagt man immer, ein Indikator ist, wie gut ist eine Bildung in dem Land? Setzt sich das dann auch so durch, dass Bildung von den geistigen Dingen, die vielleicht eine herrschende Klasse durchgereicht haben will, an die Bevölkerung geprägt ist? Also dass man die Inhalte lernt, damit so eine geistige Klasse erhalten bleibt, oder ist das jetzt zu naiv gedacht?
Ja, es ist sicherlich schon so, dass wenn Sie die Religionsgrundlagen studieren wollen, dass dann Saudi-Arabien dafür ein guter Platz ist. Das ist keine Frage. Aber Sie können in Saudi-Arabien an den Universitäten dort auch alles andere studieren. Männer und Frauen studieren allerdings getrennt. Unterrichtet wird in der Regel auf Englisch. Man weiß mittlerweile, dass mehr als jeder zweite Absolvent eine Frau ist. Das war vor, weiß ich nicht, 20 Jahren ganz anders. Und man weiß auch, dass die Absolventinnen besser sind als die Männer mittlerweile, zeigen aktuelle Studien. Das Problem ist, dass für viele Absolventinnen der Weg danach häufig nur in die Familie führt, auch wenn immer mehr Frauen mittlerweile arbeiten.
Das ist zumindest ein Trend. Den Carsten Kühntop beschreibt, ist unser Korrespondent im Nahen Osten und kurz nach 7 nochmal für uns da. Dann gucken wir auch so ein bisschen auf die aktuelle Lage. Ich habe mich zum Beispiel immer wieder auch gefragt, wie kann es eigentlich sein, dass ein Staat wie die USA Verbündeter von Saudi-Arabien ist und das über Jahrzehnte gut funktioniert. Saudi-Arabien, so ein bisschen Sand scheint ins Getriebe zu kommen. Also Deutschland, wenn man das mal auf der geschäftlichen Ebene sehen will, will keine Waffengeschäfte mehr mit Saudi-Arabien machen. Der Waffenexporteur Rheinmetall hat dazu in den vergangenen Tagen oder heute, habe ich in Agenturen gelesen, gesagt, es gab bislang eh kaum nennenswerte Aufträge von Saudi-Arabien. Mit der kleinen Einschränkung, dass dabei nur die deutschen Unternehmen von Rheinmetall gemeint waren, nicht die Töchter im Ausland. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir verdienen auch als Land oder Unternehmen in Deutschland Geld damit. Umgekehrt nehmen wir natürlich ganz gerne auch das Öl aus Saudi-Arabien. Carsten Kühntop ist Korrespondent für die ARD, momentan in Kairo, lange und viel im Nahen Osten. Herr Kühntop, wenn Öl weiterhin so die Einnahmequelle Nummer 1 in Saudi-Arabien ist, kommt denn das Geld in der gesamten Bevölkerung dann an oder gibt es eine kleine reiche Schicht?
Also dieser Mythos, dass die Saudis so stinkend reich seien, das ist, glaube ich, wirklich ein Mythos. Denn 20 Millionen Saudis gibt es. Das ist ein viel größeres Land, als es diese kleinen Ölmonarchien, die kleinen Nachbarn sind, wie Katar oder die Vereinigten Arabischen Emirate. Das heißt, das, was das Land einnimmt, muss natürlich auch unter viel, viel mehr Menschen verteilt werden. Wenn Sie sich das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf ansehen, da ist das saudische Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt die Hälfte dessen, was es bei uns in Deutschland ist. Und es ist gerade mal ein Viertel dessen, was es in Katar ist. Also das muss man wirklich relativieren.
Das heißt, es gibt ein paar reiche Familien oder eine kleine Oberschicht und der Rest ist eine, in Anführungszeichen, jetzt mal normale Gesellschaft mit verschiedenen Berufen oder wie stelle ich es mir vor?
Also wirtschaftlich gesehen ist es klar, alles hängt vom Öl ab. Die Wirtschaft basiert im weitesten Sinne auf allem, was mit Öl und mit Gas zu tun hat. Darauf ist man spezialisiert. Saudi-Arabien verfügt über ein Viertel der bekannten Erdölreserven der Welt. Das geht noch eine ganze Weile so weiter. Wie lange ist die große Frage? Man will sich vom Öl wegdiversifizieren, wirtschaftlich gesehen. Ein Vorbild wäre natürlich Dubai. Also Dubai ist in Richtung Tourismus gegangen, ist eine Handelsplattform, ist ein Luftdrehkreuz, ist für Firmen aus allen möglichen Richtungen ein toller Wirtschaftsstandort, ist ein Finanzzentrum. Das Problem ist bloß, Dubai hat sich dafür völlig geöffnet. Saudi-Arabien hingegen ist nach wie vor im Wesentlichen dicht, ist zu. Das heißt, da fällt Diversifizierung dann entsprechend schwer.
Glauben Sie, dass das auch so bleiben wird oder dass jetzt vielleicht auch genau aus den Überlegungen, die Sie gerade geschildert haben, ein bisschen Bewegung, damit Öffnung irgendwann einhergeht?
In absehbarer Zeit glaube ich das nicht, denn es gibt noch keinen, oder der wirtschaftliche Druck ist noch nicht hoch genug. Man kann eben auf viele Jahre noch hinaus sehr viel Geld mit dem Öl verdienen. Man kann die Subventionen, die man in allen möglichen Bereichen zahlt, womit natürlich auch so ein bisschen Grundzufriedenheit hergestellt wird in der Bevölkerung, das kann man auf hohem Niveau weitermachen. Das Haushaltsdefizit ist so hoch in diesem Jahr wie noch nie zuvor, aber dann hat man schlicht in die Schatulle gegriffen mit dem Ersparten. Und hat das dann aufgefüllt, dieses Loch. Und das Ersparte, das beträgt etwa 700 bis 800 Milliarden US-Dollar. Man kann also, selbst wenn die Ölpreise so niedrig bleiben wie derzeit, kann man das in etwa noch 10 Jahre so weiterlaufen lassen.
Sie haben vorhin erzählt, dass auch an den Universitäten, also Männer, Frauen auch beide studieren, auch wenn die Frauen dann teilweise nicht in die Berufe gehen, spiegelt sich das denn schon an den Universitäten wieder, dass da einfach auch diversifiziert schon ausgebildet wird oder hängen da auch noch viele, ich weiß nicht, ingenieurwissenschaftliche Studiengänge, also die viel mit Öl und Gas zu tun haben?
Ja, klar, das ist das, was auch an saudischen Universitäten sehr wichtig ist, keine Frage. Muss aber auch zugeben, ich bin kein Experte für das Bildungswesen. Es gibt eine Uni, die wirklich bemerkenswert ist, die hat der verstorbene König Abdallah damals gegründet, die König Abdallah Universität für Wissenschaft und Technologie. Da studieren Frauen und Männer zusammen. Das ist die einzige Uni im Land, wo das passiert. Und diese Uni ist gedacht als ein Forschungszentrum, das international vernetzt ist in alle Richtungen. Das ist so etwas wie ein Leuchtturm sozusagen. Und ich glaube schon, dass der König damals auch im eigenen Land gegenüber den Konservativen zu Hause zeigen wollte, in welche Richtung es letztlich gehen muss.
Sie haben vorhin gesagt, das habe ich nämlich heute auch nochmal nachgelesen, so 20 Millionen Einwohner, weil ich auch mich gefragt habe, über wie viele Menschen reden wir denn eigentlich? Und ich habe, zumindest sagt Wikipedia das, gesehen, dass die Gesellschaft insgesamt ziemlich jung ist. Ist es denn nicht so, dass die jungen Leute dann auch raus wollen, auch mal ins Ausland und dann, wenn die zurückkommen, vielleicht auch eine Öffnung der Gesellschaft durchkommt? Oder wie ist da so Ihr Eindruck?
Das eine schließt das andere nicht aus. Mhm. Viele Saudis gehen ja raus zum Studieren und die allermeisten dann in die USA. Sehr beliebt. Die USA ist, glaube ich, das Top-Ziel für junge Saudis, wenn es ums Studium geht. Und dann kommt man nach Hause wieder zurück und lebt in der Gesellschaft, so wie man sie kennt und auch schätzt. Das schließt sich nicht aus. Zumal nirgendwo sonst so viele soziale Netzwerke im Internet benutzt werden wie in Saudi-Arabien. Also die Saudis sind untereinander top vernetzt und auch mit dem Ausland letztlich top vernetzt über die sozialen Netzwerke. Das Lebensgefühl ist also in Saudi selbst nicht unbedingt eines, dass man sagt, man wäre abgeschlossen. Aber auch der Saudi braucht manchmal Urlaub vom Ich, was man da macht. Man fährt zum Beispiel nach Bahrain, geht einfach, muss man nur mit dem Auto über eine Brücke. Man kann sich dann in Bahrain zum Beispiel betrinken bis zum Abwinken. Oder man fliegt in Libanon, da kann man auch richtig über die Stränge schlagen. Also wenn das Leben zu Hause, das ja noch sehr von beduinischen Traditionen zum Beispiel geprägt ist, von der Familie geprägt ist, wenn einem das wirklich zu eng, zu familiär geworden ist.
Wie sieht es mit Ausländern im Land aus? Also wir haben ja in Deutschland und vielen in europäischen Ländern die ganzen Zuwanderungsdebatten. Wie handelt das so ein Land wie Saudi-Arabien?
Das sind etwa 8 Millionen, Pi mal Daumen, etwa 8 Millionen Ausländer, die in Saudi-Arabien leben, also neben den 20 Millionen Saudis. Die Saudis sind anders als die Kataris zum Beispiel immer noch in der guten Situation, die Mehrheit zu sein im eigenen Land. Und diese Ausländer, das sind zum einen White-Collar-Professionals, also Top-Ingenieure aus Deutschland oder Irland oder was weiß ich woher. Aber es sind eben natürlich auch philippinische Haushaltshilfen. Es sind Inder, die Middle-Management machen auf einer mittleren Ebene. Es sind Pakistaner, die einfache Arbeiten machen. Man weiß, dass man diese Menschen braucht. Es gibt seit einigen Jahren ein Programm, es gibt ein Gesetz, wo vorgeschrieben ist, dass Unternehmen den Anteil der Saudis an der Belegschaft erhöhen müssen auf 75%. Das ist das Ziel. Schwierig zu erreichen. Es gibt auch immer wieder Ausnahmen, weil letztlich alle wissen, es geht einfach nicht ohne die Ausländer.
Das Öl ist noch da, die Ausländer momentan aus und trotzdem ist es so, dass Saudi-Arabien sich wahrscheinlich nicht unbedingt öffnen wird. Carsten Kühntopf war das, ARD-Korrespondent in Kairo. Vielen Dank für das Gespräch.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.